passiert im Evangelium nach Lukas alles recht schnell. Er feiert ein letztes Mal mit seinen Jüngern. Er wird festgenommen, gefoltert, hingerichtet. Das wäre an sich eigentlich schon schwer genug zu bewältigen. Der charismatische Prediger und anspruchsvoller Lehrer, Anker einer ganzen Bewegung, Heiler und Hoffnung vieler Menschen. Und plötzlich schluckt sich die Stimmung irgendwie um. Das Volk stand auf einmal auf der Seite der Behörden und er wurde in aller Öffentlichkeit erniedrigt, geschlagen, langsam und grausam ermordet. Was öffentliche Hinrichtungen anging, kannten die Römer keine halben Maßnahmen. Und wenn das nicht alles schlimm genug wäre, keine 3 Tage später stand sein Grab leer. Freude verbinden wir damit. Das ist uns eingeschärft worden von Kirche und von Tradition. Aber das Evangelium hält auch die Verwirrung und die Angst fest, den Streit, alles ausgelöst von diesem plötzlich leeren Grab. Und verstärkt dadurch, dass er wieder aufgetreten ist wie durch ein Wunder, auferstanden von den Toten. Und in diesem Lukas-Evangelium passiert es alles mit einer absolut alles durcheinanderwühlende Schnelligkeit. Am Ostermorgen ist das Grab leer. Am Abend desselben Tages erkennen ihn die Jünger auf der Straße nach Emmaus, allerdings zu spät. Und noch in derselben Nacht, als das passiert, sind sie zurück nach Jerusalem gerannt, um davon zu berichten, wo Jesus dann doch unter ihnen erscheint, eine Nacht lang mit ihnen redet und schon am nächsten Morgen gen Himmel auffährt, wie es hier heißt. Wenn ich mich selber nach Bethanien versetze, wenn ich mir vorstelle, wie es mir gegangen wäre, wenn ich als Jünger das alles in ein paar kurzen Tagen erlebt hätte, stünde ich da, ehrlich gesagt, ziemlich ratlos. Ja, die Freude, die ist mir glaubhaft. Und insbesondere, wenn ich die Überzeugung dieser ersten Jüngerinnen und Jünger nachspüre, dass hier eine alte prophetische Vorhersagung in Erfüllung gegangen ist, kann ich mir gut vorstellen, wie sie mit neuer Entschlossenheit in den Tempel aufbrechen. Wie sie sich sagen, jetzt erst recht erzählen wir, was passiert ist, was er gelehrt hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht nur Freude gab. Irgendwann nach diesem ersten Schub der Begeisterung und Beherztheit, nach den ersten hektischen Tagen im Tempel, wird der eine oder andere Jünger in einem ruhigen Moment wohl schon von seinen Gefühlen eingeholt gewesen sein. Von der Wut über das, was mit Jesus gemacht wurde, von der Trauer, dass er tot war, und von der Achterbahn der Freude nach der Auferstehung und dann wieder Trauer, dass er nun wirklich nicht mehr da ist. Und deswegen, ihr Lieben, ist Himmelfahrt für mich als Feiertag, naja, ein wenig einsam. Es ist ein Ende. Dieser Text, den wir eben gerade gehört haben, das ist der Schlussabsatz des Lukas-Evangeliums. Und dieser Moment ist irgendwie ein wichtiger Marker einer der Wahrheiten des Christentums, nämlich, dass wir ohne Jesus auskommen müssen. Das gehörte schon zur Religionsgründung. Die erste Generation der ChristInnen, diejenigen, die sich noch darüber gestritten haben, ob das Christentum eine neue Schule des Judentums oder eine ganz neue Religion sei, sie haben es schon ohne Jesus getan. Wir wissen nicht wirklich, wie Jesus von Nazareth sich zu dieser Frage verhalten hätte. Aber ich stelle mir auch vor, wie es wohl für die ersten Menschen war, die von den Jüngerinnen und Jüngern in der Zeit nach Jesu Himmelfahrt angesprochen wurden. Mit dieser tollen und befreienden Botschaft, lebensbejahend und Gerechtigkeit fordernd und überhaupt eine so kräftige und befreiende Lehre. Und doch gehört dazu dieser Wermutstropfen, dass das alles von jemandem gesprochen wurde, der höchstens geistig noch unter uns ist. Ich stelle mir das Gespräch irgendwie vor, ja, wo ist er denn? Kann ich ihn kennenlernen? Und dann kommt ein verlegenes, naja. Und daraufhin wurden die Evangelien geschrieben. Sie entstehen alle, wie das Lukas-Evangelium hier, in den Jahrzehnten nach dem endgültigen Abschied von Jesus. Bestimmt entstehen sie auch als Teil des Bewältigungsprozesses, wenn man so will. Bestimmt auch, weil das frühe Christentum da auch am Ende stand. Nach dem Ende von Jesu Leben da stand, so ein bisschen frei nach den Worten meines Lieblingstheologen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Geht hin und erzählt allen von mir und tauft sie, sagt Jesus einmal zu den Jüngern kurz vor seinem Tod. Und siehe, ich bin bei euch alle bis an der Weltende. Diese Stelle im Evangelium wurde hingeschrieben, als es schon klar war, dass Jesus für immer weg ist. Das heißt, auch ohne ihn wussten die ersten Christen schon, dass Gottes Wort noch da ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Klar, das Wort hatte eine kurze Zeit diese wundersame und menschliche Gestalt in der Person Jesus. Doch er wusste, Jesus wusste und seine Jüngerinnen und Jünger wussten auch, dass das Wort nachhallt, dass es frisch gesprochen wird, auch wenn Jesus nicht mehr jeden Tag da ist. Das Letzte, was Jesus in dieser Geschichte von heute den anwesenden Jüngerinnen und Jüngern gibt, ist sein Schriftverständnis. Im Wirtshaus auf der Straße nach Emmaus reicht er das Abendmahl und mitten in seiner letzten Nacht als verfügbarer Gestalt setzt er die Auslegung ein. Ja, auch eine Predigt ist eine Form der Schriftauslegung. Er weist schon darauf hin, wie wir ohne ihn verfahren, was uns auch nach ihm zur Verfügung steht. Lest also, ihr Lieben. Lest von der Vergebung der Sünden, der Vergebung aller Sünden aller Menschen und was die Zeugen der damaligen Zeit dazu geschrieben haben. Lest und sprecht darüber und teilt seine radikale Botschaft der Liebe und Gnade. Teilt sein physisches, sein in den Körper eindringendes Sakrament, und zwar damit in Erfüllung geht, was er angekündigt und versprochen hat. Damit wir als Christen nicht einfach darauf warten, dass es in Erfüllung geht, sondern es in Erfüllung bringen. Das ist der Auftrag von Himmelfahrt. Im Buch Deuteronomium steht gegen Ende: Das Gebot, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch. Es ist nicht jenseits des Meeres, sodass ihr sagen müsst, jemand muss über das Meer gehen und uns das holen und zurückbringen, damit wir es leben können. Es ist nicht im Himmel, sodass ihr sagen müsst, einer von uns muss in den Himmel gehen und das Gebot holen und zurück zu uns bringen, damit wir danach leben können. Nein, es ist hier, in deinem Herzen und in deinem Munde, sodass du danach leben kannst. Das ist der Auftrag von Himmelfahrt. Nun ist es an uns. Amen.